Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin hier nicht mehr ganz neu und habe schon einige Male hier in Bern gesprochen. Ich denke, Sie hören mich gut. Ja, wir haben hier eine wunderbare Akustik und werden erst einmal starten mit dem, was wir bereits mitbringen. Sie wussten vielleicht gar nicht, dass Sie alle etwas mitgebracht haben. Kein Geschenk, ich glaube nicht. Blumen, sieht auch nicht so aus. Was haben Sie wohl mitgebracht? Warum freue ich mich so über Ihre Mitbringsel? Ich sehe das förmlich und fühle mich regelrecht getragen davon und geehrt, dass Sie so viel mitgebracht haben. Wenn jetzt ein kleines Fragezeichen in Ihnen ist, das mag sein. Was habe ich wohl mitgebracht? Aber jetzt gerade tun Sie das alle. Sie sind nämlich bereitwillig zu diesem Vortrag gekommen. Es mag sein, dass es für Sie verständlich, selbstverständlich ist, hierher zu kommen und Sie sagen, ja, was ist daran denn Besonderes? Natürlich hat mich keiner gezwungen. Natürlich hat keiner Schläge angedroht und hat gesagt, wenn du nicht zu dem Vortrag gehst, passiert Schlimmes. Selbstverständlich komme ich bereitwillig. Ich bin doch ein aufrechter Mensch und kann entscheiden, was ich tue und was ich nicht tue. Doch diese Bereitwilligkeit, etwas aufzunehmen, etwas zu lernen oder einfach nur teilzuhaben, ist eine so wichtige Qualität. Wie oft sagt man über einen Menschen, der ist ganz zu. Man kommt nicht ran, wie ein geschlossenes System. Und wie angenehm empfinden wir es, wenn wir begrüßt werden, wenn jemand guten Tag sagt oder wie hier in der Schweiz. Das kann ich inzwischen. Es ist sehr herzlich und da liegt so eine große heilende Qualität drin, in dieser Bereitwilligkeit. Und deswegen ist das hier auf dem Flipchart mein erstes Wort, Bereitwilligkeit. Das schreibe ich einfach mal hier rauf. Ein langes Wort und braucht von uns Geduld. Denn hier drin steckt ja der Wille. Und der Wille ist ja manchmal beim Menschen ein Hindernis. Da sind wir nämlich gar nicht bereitwillig, sondern unwillig. Und wir alle kennen das, mit Unwilligkeit geht gar nichts weiter. Das muss ich erst mal zur Seite legen. Bereitwilligkeit ist der erste Schritt, um Neues zu lernen, um Fortschritt zu machen, um seine eigene gottgegebene Gesundheit überhaupt erst einmal wahrzunehmen, für möglich zu halten. Mein Vortrag geht heute über die heilende Praxis der christlichen Wissenschaft. Praxis heißt also Anwendung. Es geht nicht um die heilende Theorie der christlichen Wissenschaft. Ich stehe hier also völlig praktisch vor Ihnen, als Beispiel, als eine Frau, die die Theorie der christlichen Wissenschaft bereits erprobt hat, in die Praxis umgesetzt hat. Und ich bin da nicht alleine. Inzwischen ist die heilende Tätigkeit der christlichen Wissenschaft auf der ganzen Welt verbreitet. Ich habe Kollegen weltweit, die sind genauso wie ich für Heilung ansprechbar. Hier in der Zeitschrift Der Herold zum Beispiel sind alle deutschsprachigen, französischen, portugiesischen und spanisch sprechenden Heiler verzeichnet, ein langes Verzeichnis. Und hier im Journal der christlichen Wissenschaft geht das jetzt um die ganze Welt. Und Sie sehen hier alles, was hier farbig ist. Das sind meine Kollegen. Und jetzt können Sie hier blättern und blättern und blättern und blättern. Sie können in Asien sein, Sie können in Alaska sein, Sie können in Südamerika sein. Sie werden Menschen finden, die bereit sind, Ihnen zu helfen. Und das haben wir der Gründerin und Entdeckerin der christlichen Wissenschaft zu verdanken, Mary Baker Eddy. Das war eine Frau, die im 19. Jahrhundert lebte und sicher tiefe, große, ja man kann sagen erleuchtende Erkenntnisse über unser Sein gewann. Doch sie blieb dabei nicht stehen, solche großen Dinge für sich zu behalten und zu sagen, oh, da komme ich jetzt besser klar im Leben. Oder ich könnte daraus Profit schlagen und wie ein Guru viele Menschen an mich binden und berühmt werden. Nein, Mary Baker Eddy ging einen ganz anderen Weg. Als sie bemerkte, dass die heilenden Kräfte durchaus jedem Menschen zur Verfügung stehen, fing sie an zu forschen. Ernsthaft zu forschen, warum ist das so? Denn sie konnte heilen. Und Heilung um Heilung geschah, aber sie blieb nicht in diesem Wunderglauben stehen oder in diesem Rätselhaften, sondern schrieb über Jahre ein Buch, Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift. Dieses Buch ist für unsere Zeit das Arbeitsbuch für alle Praxen der christlichen Wissenschaft. Und deswegen, Sie sehen es auch bei mir, es sind immer irgendwelche Zettel da dran, Unterstreichungen. In diesem Buch finde ich alle Kollegen und sehr viele Menschen, die es für ihren privaten Gebrauch nutzen, wahrhafte, friedliche, heilende Botschaften. Zum Beispiel über Bereitwilligkeit sagt Mary Baker Eddy Folgendes. Die Bereitwilligkeit, wie ein kleines Kind zu werden und das Alte für das Neue aufzugeben, macht das Denken für die vorgeschrittene Idee empfänglich. Und Sie sind bereitwillig hier, etwas Altes aufzugeben, weil Sie etwas Neues empfangen. Nicht in diesem traurigen Sinne von Verzicht auf etwas, sondern verlassen von etwas Altem, Althergebrachten, was keinen Nutzen mehr hat, und beginnen, Neues zu ergreifen. Und in diesem Sinne haben wir in unserem Leben ja schon sehr, sehr viel gelernt. Unsere ganze Kindheit beruht auf dieser Bereitwilligkeit. Ein Kind lernt und lernt und lernt jeden Tag. Auch wir als Erwachsene nehmen das manchmal wahr, als würde an unser Herz oder unser Denken jemand anklopfen. Wir sagen, hey, du, wir finden eine Lösung. Oder schau doch mal, es gibt Hoffnung. Sie kennen das bestimmt, diese Momente, wo man innerlich etwas bemerkt. Und dann geht man dem nach, in dieses Neue hinein. Den Mut, den es dazu braucht, den haben wir Menschen mit unserem Sein gleich mitbekommen. Mut gibt es nicht zu kaufen. Jedenfalls habe ich das noch nicht in einem Supermarkt erlebt, dass ich mir eine Schachtel Mut kaufen könnte. Den bringen wir mit. Und dieser Mut hat uns schon so viel Gutes getan. Mary Baker Eddy war in ihrer Zeit, also im 19. Jahrhundert, enorm mutig. Eine Frau im 19. Jahrhundert, tja, hatte noch nicht mal die Möglichkeit zu studieren. Und das, was ich hier tue, nämlich einen Vortrag halten, war im 19. Jahrhundert Frauen sogar verboten. Und Sie kennen es vielleicht, dass die Auffassung vorherrschte, dass die Gehirne der Frauen leider anders strukturiert seien und dadurch eine natürliche Denkfähigkeit sowieso nicht möglich ist. Heute lachen wir über diese althergebrachten Überzeugungen. Wir haben sie schon längst verlassen für das Neue. Und so geht es immer weiter. Ich möchte Sie heute bekannt machen mit einem Grundsatz der christlichen Wissenschaft, wofür Mary Baker Eddy wirklich berühmt geworden ist, was bis heutzutage als ein Durchbruch gilt in den gesamten Naturwissenschaften, genauso aber im philosophischen Bereich, im Bereich des Heilens. Ich stelle Ihnen jetzt vor die wissenschaftliche Erklärung des Seins. Wenn Sie das jetzt hören, könnten Sie denken, oh, wie lange wird diese Frau hier sprechen? 5 Stunden? 12 Stunden? Wie viele wissenschaftliche Bücher wird sie mit uns durchgehen? Die wissenschaftliche Erklärung des Seins. Ein Riesenthema mache ich hier auf. Ein nahezu gigantisches Thema. Doch wir sollten vor diesen großen Fragen nicht mehr zurückschrecken, wie ein Unwissender, der plötzlich Angst bekommt, weil es zu groß ist. Nein, wir sind aufgeklärte Menschen, Menschen des 21. Jahrhunderts. Und wir können uns mit solchen großen Themen durchaus befassen. Auch wenn unsere Zeitungen über diese Themen vielleicht nicht berichten, wir haben die Freiheit, uns Wissen bereitwillig anzueignen. Deswegen sage ich Ihnen einen Satz aus der wissenschaftlichen Erklärung des Seins, die insgesamt nur 6 Sätze hat. Hier wird also das große, große Ganze in etwas ganz Verständliches, Handhabbares, Praktisches heruntergebrochen. Also, wie lautet die wissenschaftliche Erklärung des Seins? Alles ist unendliches Gemüt und seine unendliche Manifestation, denn Gott ist alles in allem. Nochmal ganz ruhig. Alles meint alles. Das ist das Schöne an dieser Autorin. Sie versteckt sich nie hinter Begriffen, sondern der Begriff gibt auch den konkreten Inhalt. Es ist nie eine Floskel. Alles meint also alles. All unser Leben, unsere Gefühle, unser Sein, unsere Zukunft, unsere Vergangenheit. Alles. Dann heißt es weiter, ist unendliches Gemüt. Wir haben das schöne Verb ist. Unsere grammatikalische Form im Deutschen heißt Präsenz. Präsenz. Anwesenheit. Und ein deutscher Begriff dafür, Gegenwart. Und schon wird es uns verständlich. Hier geht es gegen das Warten. Gegenwart. Präsenz. Ist. Wie oft denken wir, ach, das Gute, ja, das Gute liegt da irgendwo. Auf jeden Fall nicht hier, wo ich bin. Und ich muss mich anstrengen. Ich muss was tun. Ich muss mich verbessern. Ich muss dies und das und das. Bis ich endlich etwas Gutes erlange. Nein. Alles ist bereits jetzt für uns greifbar. Es gibt nichts Verschlossenes. Es gibt nichts Geschlossenes. Und niemand kann solch ein Wissen unter Verschluss halten. Alles ist unendliches Gemüt. Jetzt haben wir hier den Begriff Gemüt. Mary Baker Eddy schreibt ja in Englisch. Sie ist Amerikanerin. Das englische Wort heißt mind. Für die Muttersprachler in Englisch ein ganz greifbarer, ganz klarer Begriff. Da ist Bewusstsein, Intelligenz, Weisheit. Im deutschen Gemüt ist kaum mehr gebräuchlich. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin darüber sehr dankbar. Dadurch kann man wenigstens diesen Begriff einfach mit Inhalt füllen, ohne erst die ganzen anderen falschen abgelagerten Inhalte entfernen zu müssen. Alles ist unendliches Gemüt und seine unendliche Manifestation. Denn Gott ist alles in allem. Und jetzt bemerken Sie schon, hier wird Gott und Gemüt gleichgesetzt. Man kann schon fast sagen, auch das ist revolutionär, den Begriff Gott den Menschen wieder zu öffnen, ihn wieder denkbar zu machen, ihn von den Floskeln, von den Regeln, von Angst, Furcht, Strafe, vielleicht auch von Vormundschaft oder politischen Interessen frei zu machen. Gott ist alles in allem, also ist auch Gemüt, Intelligenz, Bewusstsein, Weisheit, alles in allem. Das heißt also, Sie und ich und wir hier manifestieren dieses Gemüt, diese Intelligenz, diese Weisheit, dieses Bewusstsein. Wenn Sie jetzt dazu sagen, weiß ich nicht, finde ich nicht. Wie soll ich denn das repräsentieren? Wie soll ich das manifestieren? Wie mache ich doch gar nicht? Ich sitze doch einfach nur und höre zu. Ja, dieses Ausdrücken von diesem Gemüt geht völlig mühelos. Sie müssen dazu keine Bedingung erfüllen. Wir sind es heutzutage so gewöhnt, erst müssen wir die Bedingung erfüllen, dann bekommen wir unsere Belohnung. Oder erst müssen wir eine Leistung erbringen, dann können wir mit dem Resultat rechnen. Hier haben wir es mit einem völlig anderen Denken zu tun. Es geht um das Sein. Und das Sein, was wir jetzt hier alle tun, muss keine Leistung erbringen, um zu sein. Es ist. Wenn wir jetzt unseren Ist-Zustand, wie wir hier sind, mal völlig neu definieren und es zulassen zu sagen, ja, auch ich bin in dieser Intelligenz inbegriffen, ja, ich drücke sie aus. Es wird keiner kommen, keine Angst, der misst und sagt, dein Level an Intelligenz ist aber nicht so schön ausgedrückt. Niemand wird kommen, ihnen eine Zensur geben und sagen, ach, bei Weisheit, na ja, mit einer 5 kommt sie gerade noch durch. Auch dieses Beurteilen fällt hier völlig weg. Denn in diesem Gemüt steckt genauso auch Liebe. Und deswegen schreibe ich Ihnen als zweiten Punkt einmal auf. Ein. Gemüt. Eins. Nicht zwei. Und jetzt sehen Sie, wie wir hier völlig aus den herkömmlichen Mustern ausgetreten sind. Unser Muster heutzutage lautet gut, okay, und schlecht. Glück und Pech. Gesundheit, Krankheit. Und ich habe noch nicht einen Menschen getroffen, der sagt, dieses System tut mir so wohl. Da fühle ich mich sicher drin, geborgen. Ich weiß ja, wenn es mir gut geht, in ein paar Wochen geht es mir auch wieder schlecht. Ich weiß ja, wenn mir etwas gelingt und ich glücklich bin, ja, ja, da werde ich auch Pech haben. Und bei Gesundheit möchte ich es gar nicht aussprechen, was dann wäre, wenn wir Krankheit einfach so mit einbeziehen. Bleiben wir doch auf der Seite, ja, das Gute existiert. Ja, ich darf glücklich sein. Ja, ich bin gesund. Das ist möglich. Mary Baker Eddy hat ihre wissenschaftliche Erklärung des Seins veröffentlicht, bevor Albert Einstein in diese Richtung ging und sagte, das Universum ist begreiflich. Es ist möglich, Erklärung zu finden. Mary Baker Eddy war nicht nur vor Einstein, sondern auch vor Max Planck, der dann in der Physik die Grundlagen der Quantenphysik legte, wo die Physiker entdeckt haben, dass das materielle Sein unser Sein gar nicht beschreibt. Und so können wir viel mehr wahrnehmen, als uns äußerlich so geboten wird. Sie können mich natürlich jetzt auch ganz äußerlich beschreiben. Sie können sagen, das ist eine Frau, die hat eine blaue Hose an, ein weißes oder helles Jacket und die gestikuliert mit ihren Händen und die kommt aus Deutschland. Und dann wird sich jeder fragen, ja, mehr war da nicht? Man würde das gar nicht als eine qualitative, sinnvolle Beschreibung erachten und würde sagen, sage mal, bei diesen Äußerlichkeiten hältst du dich auf? Da sind wir doch schon drüber weg. Was ist denn wirklich passiert? Und wenn Sie sagen, ja, also wirklich, da waren Gedanken dabei, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Schon finden Sie einen Gesprächspartner auf dieser Ebene des Geistes, des Immateriellen. Denn die materielle Ausmessung, und wenn wir sie auch noch so lieben, nutzt uns nichts mehr. Nutzt es etwas zu wissen, wie viel Kilogramm man wiegt, um zu wissen, wer man ist? Kaum. Und wir haben das begriffen, dass hier der Nutzen nicht mehr gegeben ist. Ich gehe so weit zu sagen, dass überhaupt das ganze System, Konzept der materiellen Ausmessung, Beschreibung, Vergleiche und so weiter ausgedient hat. Was sollen wir noch damit? Gehen wir lieber in die Intelligenz rein, in das Bewusstsein und schöpfen von da, aus dieser Quelle Gesundheit, Frische, auch Garantie. Natürlich braucht das etwas Übung, aus diesem dualen System herauszutreten und etwas mal eindeutig zu sehen. Rundrum. Ein Beispiel dazu aus meiner Praxis. Ich stehe Menschen zur Verfügung, egal welchen Alters, egal welcher Nationalität, egal ob im Geldbeutel Geld ist oder nicht. Kleinen Menschen wie großen Menschen. Und so passiert es auch, dass ich mit Kindern zu tun habe. Wo Sie jetzt vielleicht sagen, ja, also das ist ja jetzt ein bisschen so ein dickes Buch hier, wissenschaftliche Erklärung des Seins. Wie soll da ein Kind hineinkommen? Ein Kind ist derartig bereitwillig, sich an das eine zu wenden und die Existenz als ein Ganzes zu begreifen und fragt gar nicht danach, ob jedes Detail ihm erklärt wird. Dazu dieses Beispiel. Es war Sonntagabend, auch da gehe ich ans Telefon und eine Mutter war am Telefon, die weinte. Sie war sehr verzweifelt und sagte mir, ihr Sohn sei von einer Klassenfahrt nach Hause gekommen und sie kann es gar nicht beschreiben, er sieht ganz furchtbar aus. Sie kann ihn kaum angucken, er hat einen schrecklichen Ausschlag am ganzen Körper. Und am unglücklichsten war sie, weil sie ihn nicht mit Liebe angucken konnte und umarmen konnte. Sie sagte, sie ekelt sich und war am Boden zerstört. Man kann es sich vorstellen, ja? Eine Mutter möchte doch ihr Kind umarmen. Und da sagte ich zu ihr, wissen Sie, gehen Sie mal zur Seite. Ich wusste, dass sie das Buch kennt. Lesen Sie da drin. Das tut Ihnen gut, dass Sie erstmal Ruhe finden. Ich möchte mit Ihrem Sohn direkt sprechen. Der war so 11, 12 Jahre alt. Und die Mutter hatte so viel Vertrauen. Es war sehr schön. Jetzt kam der Sohn ans Telefon und sagte recht schüchtern, hallo? Ja, sage ich, du kennst mich, ich bin die Juliane. Und sag mal, hast du Angst? Und er, das merkte ich richtig, wie ein Junge in dem Alter ist, ich hab doch keine Angst. Schon hatten wir diese Gemeinschaft, ja, das Berührtsein, irgendwo gab es etwas, ja. Ich habe nämlich auch keine Angst. Und jetzt wollte ich mit ihm ein kleines Stück in etwas anderes gehen, weg von diesem materiellen Bild, ja, was er ja auch sah. Und sagte, du arbeitest doch bei der Jugendeisenbahn. Ja, sagte er, ach, das ist so super, wir haben jetzt am Wochenende immer Dienst und ich darf jetzt auch die Züge abfertigen und wir sind so ein super Team und da kommen immer ganz kleine Kinder, die fahren dann mit der Jugendeisenbahn und freuen sich und es macht großen Spaß. So, jetzt brauche ich einen Schritt in dieses eine Gemüt hinein. Und sagte ihm, ach so, das ist ja schön. Hast du denn da bei der Jugendeisenbahn auch einen Chef? Ja, klar. Der macht immer die Dienstpläne. Ah, sage ich. Und wenn der Chef zu euch etwas sagt, was antwortet ihr denn dann? Oh, das ist bei allen von uns gleich. Wir sagen immer, wird gemacht. Und dann fragte ich ihn und der sagt mal, es gibt einen großen Chef, so überall, für alle Menschen, immer. Der ist ganz, ganz klug, der weiß alles. Könntest du dir vorstellen, wer das ist? Jetzt merkte ich, jetzt muss er sich bewegen. Und dann ganz schüchtern sagte er, Gott? Ja, sage ich. Und dieser Chef, Gott, der sagt jetzt zu dir, du bist gesund. Was ist dann deine Antwort? Wird gemacht. Und ich sage, so ist es richtig. Jetzt kannst du ins Bett gehen und alles ist gut. Er schmunzelte und sagt, wird gemacht. Und das Schöne war, er legte auch auf. Für ihn war die Sache klar. Das ist dieses Ist, ja, Präsenz, Ist. Dieser Junge ist im göttlichen Sein. Er ist ein gesundes, wunderbares Wesen. Da haben sich nur andere Vorstellungen eines krankhaften Menschen, eines reparaturbedürftigen Menschen, eines kaputten Menschen auf ihn regelrecht draufgesetzt. Und diese neue Sichtweise hat ihn völlig befreit. Denn am nächsten Morgen rief seine Mutter an, sehr früh, ich glaube 6:30, und sagte, vielen, vielen Dank. Mein Sohn ist beim ersten Weckerklingeln schon aus dem Bett gesprungen und steht unter der Dusche. Seine ganze Haut ist rein. und sie war zu Tränen gerührt und bedankte sich. Wer jetzt das Heilen durch die christliche Wissenschaft noch nicht praktiziert hat, wird vielleicht einige Fragezeichen haben. Über die Jahre in meiner Praxis sind diese Fragezeichen verschwunden. Ich gehe davon aus, dass das immer so ist. Dieses göttliche Gemüt ist Intelligenz, Weisheit, Bewusstsein und es ist auch Bewegung. Die Quelle aller Bewegung. Die Bewegung unserer Gedanken wird von diesem intelligenten Gemüt gesteuert. Die Bewegung unserer Gefühle wird von diesem intelligenten Gemüt geregelt. Die Bewegung unserer Gedanken wird von diesem intelligenten Gemüt gespeist. Wir sind also Ausdruck dieses Gemüts. Es gibt eine Grundsatzfrage, die ich schon ein wenig gestreift habe, wenn man in der Praxis der christlichen Wissenschaft in Kontakt tritt. Die Menschen, die sich dahin wenden, haben ja Probleme, Schwierigkeiten, sind krank. Und im Allgemeinen, wenn ein Mensch sich nicht gut fühlt, dann fragt er sich, warum bin ich Sie wissen es ungefähr, was man sich da wohl fragt. Und wenn mich jemand in der Praxis fragt, Frau Klein, können Sie mir sagen, warum bin ich denn krank? Dann antworte ich, nein. Oh, Sie sind mir so empfohlen worden, dass Sie mir jetzt so gar nicht meine Frage beantworten können. Das enttäuscht mich. Nun sage ich, ich habe hier ein anderes Thema und eine andere Frage, die ich Ihnen beantworten kann. Und die ist nützlicher. Das ist die Frage, warum bin ich gesund? Aber Frau Klein, Sie haben mich nicht verstanden. Ich bin doch krank. Ja, sage ich, das ist der eine Blickwinkel. Ich habe einen anderen Blickwinkel. Der heilt. Und da kann ich Ihre Gesundheit erkennen. Sie müssen sogar gesund sein, weil diese ganze Schöpfung gesund, vernünftig, intelligent funktioniert. Und der Mensch ist nur darin integriert. Der Mensch ist nicht der Herrscher. Der Mensch ist nicht derjenige, der immer alles weiß. Keineswegs. Und mit dieser Fragestellung, warum bin ich gesund, kann man sich so viel Wissen aneignen. Was ist Gesundheit? Und jetzt komme ich zu dem Buch, was das zweite Arbeitsbuch in der Praxis ist, die Bibel. Das als Buch der Gesundheit zu nehmen, der mentalen, der lebendigen Gesundheit, der gelebten Gesundheit, mag vielleicht verblüffen. Aber zu diesem einen Gemüt fand ich Folgendes bereits schon in der Bibel. Das heißt also, das ist auch vor 2000 Jahren schon bekannt gewesen. Hier schreibt der Paulus an die Korinther. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk aufhören. Und genau da sind wir jetzt. Wir sind in diesem Vollkommenen, wo die einzelnen Stücke unseres Daseins überwunden werden. Ein Stück Privatleben, ein Stück Glück, ein Stück gutes, gefülltes Bankkonto, ein Stück Hobby, ein Stück gemeinnützige Arbeit für andere. Und all diese Stücke konkurrieren untereinander. Engagiere ich mich mehr für den Beruf, kommt die Familie zu kurz. Gebe ich vielleicht viel Geld für gemeinnützige Arbeit aus, habe ich vielleicht selber zu wenig. Hier in diesem einen intelligenten Gemüt gibt es keine Konkurrenz. Es ist aufgehoben, das Konzept der Konkurrenz. Obwohl es uns heutzutage immer noch gelehrt wird. Die Menschen haben schon verstanden, dass dieses mit den Ellbogen den anderen wegdrücken gewiss nicht zu Glückseligkeit führt und auch nicht fair ist. Auch Gegnerschaft ist nicht mehr nötig. Ich weiß, dass wir in dieser Schöpfung alle miteinander leben können, wie wir es in der Natur schon sehen. Wir würden sicherlich nicht sagen, dass die kleine Ameise in Gegnerschaft zum Elefanten lebt und Tag aus, Tag ein sich ängstigt und gar nichts mehr tun kann, fast gelähmt ist vor Angst, wenn denn der große Elefant kommt. Unsinn. Oder wir haben jetzt Winter. Der Winter ist gewiss keine Konkurrenz zum Sommer. Er gehört genauso dazu. Wenn wir uns von diesen althergebrachten Konzepten verabschieden, nähern wir uns Vollkommenheit. Das ist natürlich ein großer Begriff. Und in der Bibel gibt es viele Heilungsberichte, sind in den Evangelien niedergeschrieben. Heilungsberichte, wie Jesus direkt im Alltag heilte. Und Mary Baker Eddy hat sich ganz ernst gefragt, wie heilte Jesus? Es war eine ernste Frage. Und sie wollte nicht, dass man ihr Floskeln und Formeln erzählt, ausweicht oder sie auf eine bestimmte Schiene setzt oder gar sagt, denke lieber nicht darüber nach, das kommt dir nicht zu. Sie hat wirklich geforscht. Ich lese Ihnen eins aus der Bibel vor, eine Heilung. Das ist ganz kurz. Wie das wohl vonstatten geht, werden wir dann mal nachschauen. Hier im Matthäus-Evangelium. Und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren an einer Dauerblutung litt, trat von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sagte, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau war geheilt von dieser Stunde an. Was war geschehen? Erstens, diese Frau war bereitwillig, eindeutig. Zweitens, sie wollte in Kontakt treten mit diesem neuen, wunderbaren, es berühren. Wenn ich nur ein Zipfel, ja, ein bisschen in Berührung trete, werde ich gesund. In diesem bisschen steckt alles drin. Was tat Jesus? Er sagte, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Es kann kein Glaube sein, der in Formeln erstickt ist oder von Angst geprägt ist. Es muss ein Glaube sein, der hier geholfen hat, der größer ist als alle Angst, als alle Befürchtung, als alle Krankheit. Es ist ein Glaube, dass wirklich alle Dinge möglich sind. Über die materiellen Grenzen hinaus. Denn da hatte diese Frau keine Chance. Diese Dauerblutung war eben andauernd. Da war keine Hoffnung. Aber jetzt im Kontakt, im Hineintreten in dieses große ganze Eine, wandelte sich die Situation. Und da möchte ich Ihnen einen dritten Begriff hier aufschreiben. Dieses Berühren, in Kontakt treten, miteinander sein. Da gebe ich Ihnen den Begriff Eins sein. Das ist gewiss ein Begriff aus dem Ende des 20. Jahrhunderts, also nicht alt, eins sein. Aber es beschreibt sehr, dass wir nicht Gegner sind, nicht Konkurrenten, nicht einzelne Stücke, die hier irgendwie planlos versuchen, ihr Leben zu gestalten. Nein, wir sind eins in diesem einen Gemüt. Also kommt hier das Einssein hin als dritter Punkt. Denn diese Schritte beschreiben die Schritte, die heilend sind, die auch Sie anwenden können. Dazu ein zweites Heilungsbeispiel eines Studenten. Der wiederum sagte zu mir am Telefon: Ich möchte nicht, wir sind per Du, weil er mich bei einem Vortrag kennengelernt hat, ich möchte nicht, dass du mich heilst. Okay, es ist alles möglich, da höre ich weiter zu, ja? Aha. Ich habe schon Heilung erlebt durch die christliche Wissenschaft. Ich weiß, dass es geht, aber ich weiß nicht, wie. Und jetzt bin ich gerade krank, glaube, ich habe die Grippe. Und jetzt wäre das doch die beste Gelegenheit, es einmal selbst zu erfahren. Schauen Sie mal diesen Mut an. Derjenige ist krank. Jemand anders würde sagen, oh, ich leide, ich habe Schwierigkeiten. Bei diesem Studenten löste das ganz was anderes aus. Jetzt werde ich mich von dem althergebrachten, kränklichen befreien. Jetzt werde ich was Neues lernen. Kam an diesem Tag in die Praxis. Auch dieses spontane Termine auszumachen, ist was ganz Charakteristisches, dass man wirklich für die Menschen da ist und nicht sagt, da müssen sie in 3 Wochen wiederkommen. Er kam und hatte Fieber, war rot, hatte schlecht, die Stimme funktionierte kaum. Und dann sagte er, ja, was soll ich denn jetzt tun? Kannst du mir das sagen? Und ich sagte, nein, du hast ja gesagt, du möchtest tätig werden. Och, das ist jetzt aber, jetzt bin ich schon mal da. Jetzt merkt er schon, sein Mut war vielleicht doch etwas gesunken und schaute mich so erwartungsfroh an. Wenn die Juliane was sagt, dann, aber hier wird nicht durch das verbale Kommunizieren geheilt, sondern die Gesundheit ist ja schon in diesem Menschen. Also spreche ich darüber und sagte, du studierst doch Musik. Machen wir es doch mal ganz einfach. Da kennst du doch Werke von Mozart und Beethoven und Bach. Und die sind alle Originalwerke. Selbst wenn du so eine Mozart-Sonate anfängst zu spielen auf der Geige und es sind so viele falsche Töne dabei und das Tempo stimmt noch nicht und so. Ist die Mozart-Sonate dann krank? Nein, die ist in vollkommener Schönheit da. Sie ist ein Original. Und du versuchst durch Übung, dich dem anzugleichen, eins zu werden mit diesem Original, weil dann klingt es am schönsten. Ja, tatsächlich. Und jetzt, wenn ich jetzt krank bin, tja, sage ich, dann bist du zeitgleich auch gesund. Du bist und bleibst dieses Original in originaler, lebendiger Funktion, in originalem, wunderbar gemacht sein. Du hast diese Qualität überhaupt nicht verloren. Ach, das habe ich noch nie so gesehen. Und so entließ ich ihn Und am nächsten Tag bekam ich eine SMS, da stand drin, Stimme weg, kann nicht anrufen. Also auch da geriet er nicht in Angst und Schrecken. Er hat also diese Bewegung, dieses Bewegtwerden vom Guten regelrecht gemerkt, dass sich da Gutes in ihm tut. Und er schrieb, er hätte doch etwas in diesem Buch gefunden. Ob das denn wohl richtig sei? Und da dachte ich, schaue ich doch mal nach, was er gefunden hat. Und das war Folgendes. Jede Funktion des wirklichen Menschen wird vom göttlichen Gemüt regiert. Jede Funktion, also auch die Atemfunktion dieses Jungen, die Nasenfunktion, die Bronchienfunktion, die Temperaturfunktion, alles wird von diesem göttlichen Gemüt, von einer unendlichen Intelligenz regiert und erhalten. Ja, da kann man sich zurücklehnen. Da kann man sich anvertrauen, das ist gut. Und das läuft ab, obwohl dieser Junge das nicht etwa anschalten musste, sondern es läuft ab aus reiner Güte. Einen Tag später bekam ich dann eine sehr schöne SMS und ich möchte dazu sagen, auch bei dem vorigen Beispiel, die Praxis der christlichen Wissenschaft ist absolut vertraulich. Dass ich in Vorträgen etwas berichte, geschieht mit vollem Einverständnis der Patienten. Ich schreibe dann auf diesen Menschen, was ich über sie sagen werde und sie geben mir das Einverständnis beziehungsweise streichen etwas raus oder sagen, ich möchte gar nicht erwähnt werden. Aber hier dieser Student sagte, auch gerne. Es war für mich so eine besondere Erfahrung. Und er schrieb mir wieder eine SMS und da steht, ich fühle jetzt Gottes Liebe etwas. Smiley. Ich sitze im Sessel und werde so schön getragen und alles fühlt sich friedlich an. Das ist doch die Gegenwart Gottes und die Liebe. Und so war es ganz natürlich, dass er dann am nächsten Tag vollständig gesund war, frisch und munter, sich bei mir bedankte und sagte, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich kann in diesem Buch egal welche Seite aufschlagen, es wird die richtige sein. Ich kann egal in welchem kränklichen Zustand sein. Ich finde die Gesundheit, weil sie ja da ist. Und besonders hat ihn beeindruckt, dass er ein Original ist. Ein göttliches Original. Einfach nicht zu kopieren. Und er muss sich als Original auch nicht jemand anders angleichen und werden, wie der ist. Sondern er darf und soll so sein, wie er ist. Und in diesem Sein soll er sich entfalten, mit Mut, mit Bereitwilligkeit. Diese Heilungen geschehen weltweit täglich. Wir haben im Moment im Internet auf GSH Online 80.000 Heilungsberichte, die belegt sind. Das sind Heilungsberichte von Menschen, die, wie dieser Student, solche Heilung aufgeschrieben haben, an die Publishing Society, Verlagsgesellschaft der christlichen Wissenschaft eingesandt haben und die dann veröffentlicht worden sind. Es sind sicherlich Hunderttausende Heilungen, wo niemand es aufgeschrieben hat, niemand es eingeschickt hat, wo es nur erlebt wurde, gesund zu sein. Ich hatte vorhin die Frage gestellt, wie heilte Jesus? Und Mary Baker Eddy brachte das dann auf den Punkt, indem sie Folgendes erkannte. Jesus sah in der Wissenschaft den vollkommenen Menschen, der ihm da erschien, wo den Sterblichen der sündige, sterbliche Mensch erscheint. Jesus sah den vollkommenen Menschen. In beiden Heilungen war das auch meine Position, den vollkommenen Menschen sehen. Auch wenn die materielle Ausmessung ganz was anderes mir gibt. Ich kann diesen Schritt weitergehen. Ich kann dieses althergebrachte Wissen durchschauen und mehr erreichen, wenn ich den vollkommenen Menschen sehe. Und dazu sagt die Bibel, hier spricht Jesus im Matthäus-Evangelium und er sagt uns hier, was wir tun sollen. In der Bibel gibt es viele Dinge, die sind regelrechte Handlungsanweisungen. Hier steht, darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Als ich den Vortrag schrieb, freute ich mich, dass ich die Stelle finde. Das passte so gut, den vollkommenen Menschen sehen. Darum sollt ihr vollkommen sein. Und ich freute mich und dachte, ja, das sagst du, das ist wichtig. Und dann wurde ich doch etwas nachdenklich und dachte, jetzt stehe ich ja vor Ihnen. Und jetzt können Sie ja den Test machen. Hier steht also ein vollkommener Mensch vor Ihnen. Sie könnten auch sagen, tatsächlich? Wie kommt die Frau Klein darauf, einfach zu sagen, sie ist vollkommen? Hat sie eigentlich das Recht dazu? Hat sie jemand mit dieser Autorität eigentlich ausgestattet? Müsste man da nicht fragen, ob sie vielleicht von den Körpermaßen noch ein wenig regulieren könnte? Fitnesscenter oder so? Sollte man nicht denken, dass vielleicht die ein oder andere graue Strähne hier hinten dezent kaschiert werden sollte? Das ist doch vollkommener, schöner, oder? Und da Sie schon schmunzeln, weiß ich, diese äußerlichen Beurteilungen haben Sie schon längst abgelegt. Das Neue ist jetzt, dass wir als Menschen zu uns sagen, ich bin vollkommen. Und es fühlt sich gut an. Als ich den Vortrag das erste Mal hielt, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, habe ich diese Stelle ein wenig hinausgeschoben, weil ich dachte, sie kommt, gleich musst du sagen, ich bin vollkommen. Und dann habe ich es gesagt. Und es hat mir gar keiner widersprochen. Da dachte ich, wieso sagt es denn sonst niemand? Ich habe den Satz noch nie gehört von einem Menschen, noch nie. Man sagt, ja, manche Sachen sind schon in Ordnung, die kann ich schon, aber ich muss ja das noch verbessern und das noch verbessern. Das habe ich nicht verstanden. Jetzt mal hier in dieses eine Gemüt gehen, diese Zweigesichtigkeit mal verlassen. Einerseits und andererseits. Heilend ist immer das eine, das ganz und gar, das Vollkommene. Also können wir sagen, ich bin vollkommen. Und das dürfen wir mit Fug und Recht sagen. Und das heißt nicht, dass ich mich hier selbst beweihräuchere und sage, ich bin vollkommen, ach ja, ich bin vollkommen und werde eitel, eingebildet oder überheblich. Hier arbeitet ja das göttliche Gemüt, also auch Weisheit in mir. Und diese Weisheit wird alles ausbalancieren und regulieren. Die wird diese menschlichen Ausbrüche gar nicht erst zulassen, weil sie auch gar nicht nötig sind. Wir alle sind so schön vollkommen. Und dazu möchte ich Ihnen mal einige Statements meiner Kollegen weltweit zur Kenntnis geben. Als ich mich mit dem Thema befasste, dachte ich, du bist nicht allein. Diese heilende Praxis wird weltweit angewendet. Also frage deine Kollegen, ob sie zu dem Vortrag etwas beitragen könnten. Und mir kam folgende Frage in den Sinn. Was charakterisiert Ihre christlich-wissenschaftliche Praxis am meisten? Ich erklärte, dass ich einen Vortrag halte, dass ich dieses Thema habe und bat darum, möglichst zügig eine Antwort zu bekommen in möglichst einem Satz. Diese Intelligenz, die hier am Werke ist, hat auch Humor. Niemand meiner Kollegen fühlte sich bedrängt oder meinte, ich will ihn ausnutzen, dass ich von ihm Wissen abzapfe und das dann für meine Sachen nutze. Nein, keine Konkurrenz, sondern miteinander im Leben. Und so bekam ich derartig schnell auf meinen Computer Antworten. Ich wollte eigentlich den Computer zumachen und sagen, na ja, morgen, übermorgen guckst du mal, ob jemand geantwortet hat. Von wegen. Das rasselte nur so. Tup, 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 tup kamen die Antworten. Weil dieser Ist-Zustand braucht kein Warten auf morgen. Da habe ich jetzt, was ich brauche. Und jetzt lese ich Ihnen 7 Antworten vor. Was charakterisiert Ihre christlich-wissenschaftliche Praxis am meisten? Maßgeschneiderte Lösungen für jeden ganz individuell. Zweitens, Liebe zu Gott und Liebe zum Menschen und Dankbarkeit. Drittens, dass es die Aktivität des göttlichen Gemüts ist, die heilt und nicht etwa der sogenannte menschliche Willen. Viertens, Spontanität ist das, was ich am meisten sehe in meiner Praxis. Was das göttliche Gemüt über jeden Patienten offenbart, ist immer frisch. Fünftens, dass es die Macht Gottes ist, die von Furcht befreit, erhebt, tröstet und heilt. Sechstens, für mich geht es am meisten darum, Zeuge zu sein für das, was Gott schon getan hat. Das Gesetz der Harmonie in Tätigkeit zu wissen, genau hier, genau jetzt. Und siebtens, Freiheit erleben, wo eben noch lauter Grenzen waren. Alles das, was hier gesagt wurde, passt zueinander und steht doch nicht in Konkurrenz. Das ist ein Arbeiten innerhalb dieses göttlichen Gemüts, innerhalb der Schöpfung, innerhalb der Harmonie. Das ist eine Ganzheit in einer Eindeutigkeit, wie sie wirklich, so sage ich, revolutionär ist, Türen aufstößt. Diese ganzen Heilungen passieren, weil Gesundheit in diesem Gemüt die ganze Zeit anwesend ist. Und Mary Baker Eddy gibt für Gesundheit folgende Definition. Gesundheit ist kein Zustand der Materie, sondern des Gemüts. Auch können die materiellen Sinne kein zuverlässiges Zeugnis zum Thema Gesundheit liefern. Was wird an uns alles ausgemessen? Werte werden notiert, Vergleichsparameter werden kreiert und dann stellt man fest, ich genüge diesem Bild nicht, ich bin krank. Oder aber ich genüge ihm gerade noch, aber ich werde demnächst krank. Was sind das für Aussichten? Wo ist da der vollkommene Mensch? Und hier werden wir uns von diesem alten Wissen, diesem materiellen Ausmessen trennen. Wir werden das alle verlassen. Es ist zu eng geworden, es hilft uns nicht weiter. Das dritte Heilungsbeispiel möchte ich noch anführen, um Ihnen auch klar zu machen, dass man durchaus auch Schritt für Schritt hier vorgehen kann. Denn wir erleben unser Leben ja Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und wir können jeden Tag heilend nutzen, wenn wir es so sehen. Sehen wir es in dieser Prozesshaftigkeit, ich muss noch besser werden, ich muss noch mehr Leistung erbringen, ich muss noch fehlerfreier sein, werden wir jeden Tag ein wenig leiden. Wir werden zwar vorankommen, aber wir werden nicht frei. Wir können also mit dem Ist-Zustand anfangen und sagen, so wie ich jetzt bin, bin ich vollkommen. Dazu das Heilungsbeispiel. Das war eine Frau, die eben häufig bei mir anrief. Und das Schöne war, dass sie stets derart bereitwillig war, die Fragen oder Probleme, die sie in diesem Moment hatte, auch in diesem Moment zu lösen. Auch wenn es noch nicht alles war. Sie konnte tatsächlich sagen, hier brauche ich einen Schritt. Geben Sie mir diesen Schritt. Klingelte also das Telefon und da sie so oft anrief, machte sie gar keine höfliche Einleitung mehr, sondern sie plapperte gleich los. Ach, schön, dass ich Sie erreiche. Ich habe solche Probleme. Ich fühle mich so alleine. Ich bin so überfordert. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt machen soll. Ich fühle mich hier schlecht. Ich habe keinen Appetit. Ich habe Angst vor morgen. Ich habe auf mein Bankkonto geguckt. Da sieht's auch schlecht aus. Und ich habe eine Absage bekommen für meinen Beruf. Und jetzt unterbrach ich sie. Und sagte, also es ist weitaus einfacher, als Sie denken. Nein, ganz bestimmt nicht, es ist sehr schwierig. Doch, sage ich, als erstes schauen Sie mal nach Ihrer gottgegebenen Vollkommenheit. Wie stellt die sich denn jetzt für Sie dar? Es war fast aus für die Frau. Weil sie sagte, was, gottgegebene Vollkommenheit, es war eine Fremdsprache für sie. Sie musste das erstmal sprechen. Ja, sage ich, gottgegebene Vollkommenheit, was können Sie da jetzt wahrnehmen? Also friedlich ist es schon. Und heute Mittag habe ich Essen gekocht, da ist noch die Suppe da. Die könnte ich mir heute aufwärmen. Das esse ich eigentlich gerne am Abend. Der Sessel, in dem ich sitze, der ist wirklich bequem. Den liebe ich sehr. Da würde ich fast sagen, der ist vollkommen. Der passt richtig zu mir. Wir sind viele Schritte vorwärts gekommen. Was? Wirklich, sagt sie. Ja, Sie haben gerade Urlaub vom Ich gemacht. Urlaub vom Ich? Ja, sage ich. Als Sie anriefen, hat jeder Satz mit Ich angefangen. Ich habe Schwierigkeiten, ich fühle mich alleine, ich. Als Sie sich in diese göttliche Vollkommenheit begeben haben, haben Sie Ihre Situation beschrieben. Und haben dabei nicht das Wort Ich an die erste Stelle gesetzt. Da war der Sessel, der bequem war, da war die Suppe, die gekocht ist, da war der Frieden, der herrscht. Ach, sagte ich, fühle mich auch schon viel leichter. Naja, sage ich, wissen Sie, Sie können auch diesen Urlaub vom Ich jetzt weiter ausdehnen. Das kann jetzt auch eine Weile noch im Urlaub bleiben, wenn Ihnen das gut tut. Oh ja, sagt sie, ich fühle mich viel besser. Und dann hatte sie so ein Lächeln in der Stimme und sagte, und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Ich aus dem Urlaub überhaupt zurückhaben will. Und ich konnte sie beruhigen und sagen, es kann auch da bleiben. Sie brauchen es nicht mehr. Diese Befreiung, ja, auch von verzweifelten, verwirrten, schwierigen Zuständen, geht eben, wenn wir auf was Altes verzichten. Und das ist sehr häufig dieses Ich, 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 ich. Hier in diesem einen Gemüt finden Sie ein Wir, ein Miteinander. Da müssen Sie nicht mehr der Kämpfer sein. Da werden Sie getragen, wie dieser junge Student. Oft wird bei solchen Heilungen mir die Frage gestellt, wie merke ich denn nun, dass in mir diese Heilung stattfindet? Wenn ich nach meinem Körper gucke, stelle ich ja schon wieder fest, der hustet vielleicht noch oder hat Herzklopfen oder Schlimmeres. Das bringt mir ja nichts. Wie merke ich denn, dass Heilung stattfindet? Und das geht ganz einfach. Wenn Sie ruhiger werden und mehr im Göttlichen sich aufhalten, gedanklich, auch vom Gefühl her, dann werden Sie merken, dass in Ihnen, wenn auch ganz zart, Freude aufsteigt. Etwas Freude. Vielleicht würden Sie es noch nicht mit Freude bezeichnen, weil dieses leidende Kranke noch so laut ist und diese Freude vielleicht so still ist. Da ich es Ihnen aber jetzt sage, können Sie auch in diesen noch nicht ganz geklärten Zuständen mal lauschen, mal hören. Steigt denn da die Freude? Und wenn ich arbeite und behandle, dann achte ich immer ganz aufmerksam darauf. Steigt in mir jetzt die Freude? Ja, sie steigt an. Wie in einem Barometer. Und das ist der letzte Punkt, den ich Ihnen aufschreiben möchte. Die Freude. So lange sollten wir auf jeden Fall über Vollkommenheit, Liebe, Güte, Weisheit, Intelligenz nachdenken, Erkenntnis gewinnen, bis sich eine Form von Freude in uns bemerkbar macht. Und ich drücke das nicht so brutal aus, indem ich sage, ja, Sie müssen dann euphorisch vor Freude durch die Gegend springen und alles tun. Nein, auch das ist wieder viel zu erfolgsorientiert gedacht, ja. Der Held, der angibt und sagt, wow, was ich alles habe. Diese Freude ist viel stiller, viel sanfter und enorm gütig zu uns. Und die steigt an. Und dann können wir sicher sein, dass wir uns in der Vollkommenheit befinden. Und wir müssen nicht mehr diese materiellen Sinne befragen, na, bin ich denn nun schon gesund? Sondern können sagen, ja, ich bin gesund. Diese Gesundheit ist heute so ein wichtiges Thema. Und es gibt so wenig Quellen, wo wir über Gesundheit etwas erfahren. Sie können das ganze Internet durchforsten über jedwede Form von Krankheit. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Sorten von Krankheiten gibt es, Ratschläge, Tipps, Einschätzungen. All dieses Wissen, was uns nichts mehr nutzt, was uns oft sehr traurig macht. Und in diesen beiden Büchern finden Sie Wissen über Gesundheit. Auch wenn Sie überhaupt nicht religiös sind, diese Bücher werden Sie nicht beurteilen und werden sagen, du hast nicht das Recht, in mich hineinzuschauen. Die stehen Ihnen immer zur Verfügung. Und das ist das Verdienst von Mary Baker Eddy, dass sie in ihrer Zeit erkannt hatte, dieses Wissen braucht ein Buch. Im 19. Jahrhundert gab es so viel Analphabeten. Im Grunde genommen war ein Buch zu schreiben nicht sonderlich vernünftig. Es gab ja noch nicht mal öffentliche Bibliotheken. Die Erziehung fand zu Hause statt. Die allgemeine Schulbildung gab es noch nicht. Aber diese Frau war derartig vorausschauend. Und heutzutage ist das Buch in 17 Sprachen übersetzt, sodass auch jeder in seiner Heimatsprache es lesen kann. Wenn Sie jetzt in Ihren Alltag so hinausgehen, werden Sie in Ihrer Art und Weise nun Ihre Erfahrung machen. Und da lauert so etwas und sagt Ihnen, ja, sieh zu, dass du ganz viel in dem Buch liest. Sieh zu, dass du vorwärts kommst. Sieh zu, dass du das schaffst und du musst dich anstrengen. Morgen um 7 fängst du gleich an, damit du gar nicht erst Zeit verlierst. Vorwärts, vorwärts. Wahrscheinlich kennen Sie das, sonst würden Sie ja nicht schmunzeln. Es könnte aber auch anders sein. Ach, na ja, das ist sowieso nicht so meins. Ach, das sollen mal andere machen. Dieses Träge. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass dieses Gemüt die Quelle der Bewegung ist. Dieses Gemüt gibt uns das jeweils göttliche Tempo, wie wir was erledigen sollen. Es gibt Dinge, die gehen schrittweise. Andante, ja, gehend, sehr schön passend. Es gibt Dinge, die gehen allegretto. Ganz gut, ja, freundlich. Es gibt Dinge, die gehen presto oder prestissimo. Wird gemacht. Das ist so ein pup, prestissimo. Schwupp ist es da. Finden Sie also, wenn Sie sich mit diesem großen Göttlichen befassen, immer auch das göttliche Tempo dazu. Das ist hier inbegriffen, findet sich hier in diesem Einssein. Dann werden Sie sich nicht überfordern und nicht unterfordern, sondern Sie werden Ihren individuellen, nicht kopierbaren Weg in dieser Schöpfung gehen. In Ihrem individuellen Tempo. Und das hat viele Abstufungen. Mal mag es schnell sein, mal mag es langsam sein. Akzeptieren Sie all diese Vielfalt. So wie Sie ja jetzt auch vor mir sitzen in Vielfalt. Sie sind nicht uniform. Ich habe aus Ihnen keine Männchen gemacht, die jetzt alle hier wie ein Raster gebaut sind und so rausgehen. Sondern im Gegenteil. Ich denke sogar, Sie haben das Gute, was in Ihnen ist, mehr kennengelernt und könnten sich weiter entfalten, also noch individueller werden. Und zum Schluss gebe ich Ihnen noch einen Ausblick in die Zukunft. Es hat nichts mit Hellseherei zu tun, denn in diesem einen Gemüt braucht es natürlicherweise keine Zeitzählung. Gestern war es so, heute ist es so. Ach, das mache ich schon 20 Jahre so, das ändert sich eh nicht. In diesem göttlichen Gemüt ist der Ist-Zustand der normale. Wir gehen von Ist zu Ist zu Ist. Vollkommen. Deswegen können wir auch schon etwas über unsere Zukunft sagen. Mary Baker Eddy hat sich vor großen Aussagen nie gescheut, weil sie wusste, dass jede dieser großen Aussagen beweisbar ist. Beweisbar durch das eigene Leben des einzelnen Menschen. Und hier schreibt sie über unsere Zukunft: Der Mensch, der vom unsterblichen Gemüt regiert wird, ist immer schön und edel. Mit jedem kommenden Jahr entfaltet sich Weisheit, Schönheit und Heiligkeit. Das ist eine sichere Zusage. Sie können dazu die Meinung haben, bei mir nicht. Aber diese Meinung hat leider null Wert. Dieses göttliche Gemüt wird Ihre Meinung nicht respektieren. Und da kann man mit Fug und Recht sagen, Gott sei Dank. Wenn wir uns also wiedersehen oder sie sich untereinander wiedersehen, vielleicht schon morgen, dann hat sich in ihnen Weisheit, Schönheit und Heiligkeit entfaltet. Und in diesem Sinne weiß ich, dass ihr Leben ein erfülltes Leben sein wird. Und ich wünsche Ihnen dabei viel, viel Freude von ganzem Herzen. Dankeschön.